erstmal schönes neues Jahr. Und ich bin heute in dem buddhistischen Tempel Bodhicharya in, nicht Kreuzberg, in Friedrichshain.
Friedrichshain, Kreuzberg, genau.
Mhm. Und ich habe da heute einen super Gast, der auch ein bisschen mehr natürlich über Buddhismus mit mir reden will. Und ja, Tenzo, stell dich bitte einmal vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, wer bin ich? Kann ich gar nicht genau sagen. Also ich bin jetzt in diesem Jahr jetzt schon 50 Jahre in Deutschland.
Ja. Du bist 50 schon? Also bist du über 50 Jahre alt?
Ich bin über 50 Jahre alt, ja.
Okay.
Ich bin 1974 hier 18. Mai aufgeschlagen.
Mhm.
In Wedding damals noch. Also ja, also ich habe dieses Jahr, also 2024, mein 50-jähriges Jubiläum in Berlin.
Also sehr
Berlin
gut.
Ist ja auch nicht Deutschland, wie wir wissen. Ne?
Ja. Yes, Berlin ist ein eigenes Land.
Genau, Berlin war schon immer anders. Ich bin bald 54. Bin hier im Zentrum seit 2015.
Mhm.
Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also
ja, dann springen wir gleich zur ersten Frage, weil du hast mir auch erzählt, du hörst gerne Podcasts und deswegen, du weißt, es ist immer richtig entspannt reinzukommen. Da würde ich natürlich erstmal wissen, wie bist denn du selber überhaupt zum Buddhismus gekommen und was war vielleicht auch die Herausforderung, die du auf dem Weg erlebt hast?
Also das hat mich schon sehr, sehr früh interessiert. Ich kann nicht konkret sagen, warum. Also ich bin halt in einer anderen Tradition geboren. Aber da hatte ich nie wirklich Zugang zu. Ich war auch in der Schule, musste ich halt auch den Religionsunterricht besuchen. Also meine Mutter hat da sehr Wert drauf gelegt, damit ich nicht dann während der Stunde irgendwie draußen rumrenne und Blödsinn mache, glaube ich. Das war so ihre Intention. Also ich habe halt, weiß ein bisschen was über das Christentum und ja, ein bisschen was über den Islam, ein bisschen was auch über das Judentum. Mittlerweile ein bisschen mehr, weil ich auch über die drei Traditionen auch Literatur habe. Aber es ist, also mein Herz konnte sich damit jedenfalls nicht verbinden. Aber zum Buddha-Dharma hatte ich schon immer den Drang dahin. Als ich mein erstes Geld verdient habe in der Ausbildung, habe ich auch das erste Buch hieß auch von Shinroi Suzuki, Zen Geist, Anfängergeist. Da ist noch so ein Paperback. War das Christzeit? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Christzeit Verlag oder Thesos? Ich glaube, das war noch der Christzeit Verlag. Gibt es auch immer noch. Ist auch spezialisiert so auf Buddha Dharma und aber auch so Kampfsport und andere Sachen, also alles so, was ein bisschen aus der asiatischen Kultur kommt.
Mhm.
Ja, das war das erste von Shinroi Suzuki. Habe ich dann noch andere Bücher gelesen. Dann habe ich auch so zwei Bücher von Van de Wetering gelesen. Das war auch seine Erlebnisse im Kloster, einmal in Japan und das andere in Amerika, in Tasyara. Das fand ich sehr faszinierend. Dieses Leben, das zurückgezogene Leben und zu meditieren. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich fasziniert. Ich wollte das halt auch machen. Ja.
Wie warst du bei deiner ersten Meditation?
Die war sehr, sehr kraftvoll für mich. Also ich wollte das weiterführen, hatte aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann angefangen habe, nicht die optimalen Bedingungen. Also ich in meinem näheren Umfeld, beziehungsweise die damalige Beziehungspartnerin fand sich doch bedroht davon.
Mhm.
Also sie fand das irgendwie, war ihr ein bisschen unheimlich. So.
Und was hat sie selber geglaubt?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht wirklich an, also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwie in irgendeine spirituelle Richtung praktiziert hätte. Also ich weiß auch eher so,
dieses Monotheistische aber vielleicht so in die Richtung?
Kann ich wirklich nicht sagen. Okay. Aber es ist halt, ich denke mal, es ist schon, das Karma hier in diesem Kulturraum ist ja, denke ich, mit der christlichen Tradition ja doch irgendwie verbunden. Ne? Das ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht mehr so viele Menschen praktizieren, ist es ja doch ist es ja die Kultur auch damit verbunden. Deswegen Schuld ist ja auch so ein starkes Wort. Schuld. Das gibt es zum Beispiel so im Buddha-Dharma nicht.
Nein, auf keinen Schuld. Fall. Das ist ja mehr so, was du mit deiner Mindset oder mit deinem Mindset machst und was du aus dir rausholen willst. Deswegen gab es für dich vielleicht auch so einen Schlüsselmoment, der dich auch dazu gebracht hat, vielleicht deine persönliche Entwicklung so ein bisschen zu überdenken. Oder dass du unbedingt das genau jetzt in Angriff nehmen willst, spiritueller zu werden.
Nee, es gibt ja keine Schlüsselmomente. Es gibt halt so, es gibt Bedingungen, es kommen und die führt zu einem, es ist wie ein Prozess. Wenn das alles nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Also da, ja, Familie und Trennung und dann auf sich alleine gestellt. Und genau, wenn für mich ein Schlüsselmoment war, dann halt Ringo Tulku Rinpoche zu treffen und zu sehen. Den habe ich halt im Sommer, war das 2015 hier. Ich habe mich dem ja auch nur ganz langsam angenähert, dem Zentrum. Ich bin da immer so, muss mal gucken, was läuft hier. Was passiert hier? Ist das eine Sekte oder nicht?
Hatte ich auch ein bisschen das Gefühl.
Ja, kann man halt nicht wissen. Man sollte nicht naiv in so ein Zentrum reingehen, weil die Enttäuschung kann dann doch sehr groß sein. Wo du denkst, oh, die sind Buddhisten und die sind ja irgendwie alle nett und so. Man kann dann sehr schnell dann doch auf die Nase fallen und dann sich enttäuscht abwenden und sagen, nee, der Buddhismus ist nichts für mich. Was ich traurig finde für jeden. Also ich dränge niemanden dazu, ich will auch niemanden. Das soll man auch nicht machen, das machen auch nicht die Lehrer ungefragt. Also nun sollte man nicht übergriffig sein und den Leuten irgendwas aus dem Buddha-Dharma erzählen, wenn die nicht danach gefragt haben.
Ganz sicher nicht im Buddhismus.
Das ist nicht der Weg, auf jeden Fall.
Nee, auf gar keinen Fall.
Die Lehrer musst du traditionellerweise auch dreimal fragen, bevor die überhaupt eine Belehrung geben.
Echt?
Ja, das ist die traditionelle Vorgehensweise. Ah, der wird nicht gleich beim ersten Mal was sagen. Nach dem dritten Mal ist der Lehrer dann natürlich überzeugt, es ist ein wahres Interesse da.
Ja.
Ja. Dann investiert er auch die Zeit, weil die Zeit ist das menschliche Leben und die Zeit ist halt kostbar. Ne? Deswegen muss man halt genau sehen und auch Prioritäten setzen und das machen die Lehrer halt auch. Ne?
Das ist interessant.
Die lädt man auch ein, die kommen nicht einfach so vorbei, hallo. Ich habe gerade Zeit, wollte nicht irgendwas hören. Wir müssen die halt einladen. Ja. Ne? Und dann noch dafür sorgen, dass die hier ankommen, dass wir sie um sie sorgen. Ja. Und dass sie auch wieder heil wieder zurückkommen.
Ja. Du hattest ja auch über den Buddhisten gerade geredet.
Ringu Tulku Rinpoche.
Tulku Rinpoche, genau. Ja. Und dazu will ich auch nur ganz kurz mal anmerken, Bodhicharya ist ein tibetischer Tempel, weil es gibt ja verschiedene Arten von Buddhismus. In manchen chantet man mehr, in manchen ist es mehr mit Mantren verbunden, irgendwie, dass man seine Praktiken so kombiniert. Und genau, der Buddhisten, über den wir gerade geredet haben, er ist auf jeden Fall, er ist Mitgründer hier davon, ne?
Also er ist im Grunde die Inspiration. Also er ist, glaube ich, Mitte der 90er wohl so in Berlin. Ich weiß das nur über die Geschichte mit Anna Markus, die da auch eine sehr wichtige Person ist. Die hat ihn, glaube ich, auch eingeladen. Und seitdem hat sich so eine Gemeinschaft also eine Schülergemeinschaft um ihn gebildet über die Jahrzehnte jetzt.
Mhm. Ja. Wo kommt er her? Ist er?
Er kommt ursprünglich aus Tibet. Er musste auch fliehen.
Seitdem China
genau
das zu einem inoffiziellen Staat gemacht hat.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall Schrott.
Er beschreibt es auch in einem Buch, was er hier hat, wo er das gleich verbindet mit.
Hat er das miterlebt? Weißt du das? War er zu der Zeit da in Lhasa, als das passiert ist?
Er war noch sehr jung, aber er hat das miterlebt und er beschreibt hier auch, das ist auch sehr persönliche Einblicke, stehen hier auch in dem Buch.
Oh, das würde mich interessieren.
Da beschreibt er auch die Flucht und auch seine Erkrankung, die er auch hatte und wie er auch damit halt umgehen gelernt hat. Also das ist halt in sein, ich weiß es gar nicht, aber glaube ich, in seiner Familie sind auch wohl Nyingma-Lehrer und er ist in der Karmakachi, aber er ist mit beiden Schullinien verbunden. Also er ist genommen glaube ich, sein Titel ist auch mit dem Doktortitel im westlichen Gesellschaft zu vergleichen, den er hat.
Ja, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, natürlich. Das Buch heißt Glück und Leiden in den Pfad zur Erleuchtung wandeln. Von Ringu Tulku Rinpoche. Ja, er hängt ja auch überall hier, auch wenn du in den Raum gehst mit dem großen Buddha. Aber das nochmal zu wissen, dass er das auch miterlebt hat und dass er da war, das macht es auf jeden Fall zu einem einzigartigen Ding wieder. So, und deswegen, check das Buch aus, bitte. Ist auf jeden Fall auch richtig cool, dass du ihn kennengelernt hast. Wie war da euer erstes Treffen so?
Er hatte ein Ritual abgehalten. Und das, da war auch, wir saßen halt in dem Spiel Sandkasten, der ja bei der Stupa ist. Die Stupa war da noch nicht da. Und das kann ich auch nicht sagen, was es war. Das hat mich aber halt ergriffen und hat beschlossen, hier bleibst du. Dieser Mensch ist sehr faszinierend und hat ein sehr, sehr, kann es nicht beschreiben. Es ist authentisch. Mir war klar, ich werde hier bleiben.
Ja.
So, ich möchte mir den öfter anhören. Ich möchte hören, was er zu sagen hat über das Buddha-Dharma. Und ich kann schon sagen, dass ich ihn liebe. Also wirklich so, ich hab ja auch irgendwann mal gesagt, er ist wie Meister Yoda für mich. Und es gibt auch auf YouTube ein 15-minütiges Video, wo man auch ihn über Star Wars befragt und dann äußert er sich auch dazu. Und ich finde, dass er hat halt auch diese seine Art, wie er ist, ist sehr angenehm. Es gibt auch andere Lehrer, die da kraftvoller und so ein bisschen auch vielleicht impulsiver teachen, aber er ist sehr, sehr mitfühlend. Ja, ich habe Situationen, wo ich ihn auch beobachte, wo ich denke, ja, ist halt so witz auch. Guck dir an, der ist total entspannt. Mhm. Du siehst an deinem ganzen Äußeren nicht irgendwas, dass er irgendeine Verärgerung oder irgendwie, sondern der ist ein wahrer Mahamudra-Meister. Der ist in sich, ruht er, und deswegen kann er halt auch helfen.
Ja.
Was nicht unbedingt heißt, dass wir als Schüler immer auf ihn hören. Ja, wir sind
halt, das ist auch Prozess. Sie waren auch nicht immer so in dem Prozess. Definitiv nicht. Ich habe ja auch ein Buch darüber gelesen, über den einen Buddhisten, der aus London kam. Hier unser geliebter Ayan Brahm. Und er hat ja auch erzählt, so, wenn du auch eine Lehre machst zum Buddhisten, so die Jüngeren kriegen natürlich auch erstmal härtere Betten, kriegen natürlich auch weniger Essen. Also sie müssen sich das erstmal ein bisschen noch erarbeiten, und das gehört alles so im Prozess dazu. Also ihm wird nichts in die Hände gelegt, weil es ja auch darauf ankommt, so dass man auch für das einsteht und dass man arbeitet daran. Und man wäre natürlich auch den Weg des Buddhas vervollständigen, so die Erleuchtung zu erlangen, wie er es geschafft hat. Und genau, wenn sie älter werden und dann ausgewachsen sind, dann dürfen sie auch auf weicheren Kissen sitzen und alles. Das passiert dann auch, aber
man wird geprüft.
Man wird geprüft. Und das ist, glaube ich, auch halt ein gar nicht so einfacher Weg. Und ich glaube, dann muss man das auch haben irgendwann. Ich glaube, das kommt von selber irgendwann auch, dass wir so ein bisschen dieses Westliche auch so ein bisschen rausbekommen, dadurch, dass wir uns die ganze Zeit damit umgeben. Ich würde nicht sagen für immer, weil ich auch schon manchmal Praktiken gemacht habe und mich danach sehr, sehr erleichtert gefühlt habe, aber dann halt wieder zurückgekommen bin. So ein bisschen dieses Westliche, so von außen, wenn dich jemand zum Beispiel dumm auf der Straße anmacht, dass du wieder so anfängst, so das zurückzuwerfen. Weißt du, was ich meine?
Ja, den Pfeil aus dem Köcher holen und dann gleich losschießen. Ja.
Es ist nicht weg so ganz, weil was man denkt vielleicht in dem Moment.
Denn es geht ja auch nicht so schnell. Das ist ja Karma, unsere Gewohnheiten, wie wir auf Situationen reagieren, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Das ist Karma, das sind Gewohnheitsmuster, die in uns, die wir ja immer, wenn wir sie wiederholen, verstärken wir. Das ist, wir lernen halt auch, negativ zu handeln.
Definitiv.
Aber wir können uns, im Grunde kannst du keinem die Schuld geben, wenn da nicht jemand ist, der dir das anders aufzeigt, ja. Mhm. Und du kannst auch deinen Eltern, wenn die selber problematische Dynamiken haben, kannst du denen auch nicht vorwerfen. Ja, natürlich kannst du sagen, aber ist die Bedingung zu haben, dann irgendwas zu finden, ja, was deine problematischen Dynamiken, also dein Karma auflöst in Positives, also transformiert in positives Karma, das ist halt auch nicht jedem gegeben. Wir können ja uns unsere alleine nur in Berlin sehen. Menschen, die auf der Straße leben. Wir sehen Menschen, die vielleicht auch Arbeit haben, die problematisch in ihrer Arbeit sind. Ja. Und schwierig ist, wenn diese Menschen vielleicht auch noch eine gewisse Macht haben. Ja, die wirst du dann schwer erreichen können. Ja, aber in den Texten steht es, es ist seit anfangsloser Zeit so. Ne? Also es ist keiner von uns kann sich die Schuld geben, aber das Einzige, was wir machen können, wenn wir das erkannt haben, dann halt daran zu arbeiten und das Bestmögliche zu geben. Das ist, man sollte auch nicht zu viel erwarten. Es reicht schon jeden Tag, wo du niemanden irgendwie getriggert hast, weil man löst damit auch karmische Wellen aus. Ne?
Definitiv.
Wenn das ich ist zu irgendeinem nicht freundlich war, ich weiß nicht, was ich am Ende ausgelöst habe. Am Ende ist, nehmen wir mal so ein Typ oder so, den trigger ich an, dann geht er nach Hause und dann ist er irgendwie richtig schlecht drauf und wenn es ganz schlecht läuft, schlägt er vielleicht noch jemanden, ja, weil er seinen ganzen Schmerz da ausleben muss und wie loslernen und dann bin ich halt dran beteiligt an dem Prozess. Ich kann mich da nicht rausnehmen.
Ja, definitiv. Ja?
Ich kann halt nur versuchen, halt das so positiv wie möglich zu sein, was mir halt auch nicht gelingt. Ne? Vorwiegend ist da der Theravada, also die letzte Schule.
Theravada war das, ja.
Schule, die nach Buddhas Tod es gab ja sehr viele Schulen, die entstanden sind, die noch übrig geblieben ist. Genau.
Ja.
Die Theravadis, also die Alten quasi.
Und Mahayana ist dann so ein bisschen dieses Neuerfasste so von...
Nee, ist die Grundlage ist immer die Buddhas Reden, also der Pali-Kanon. Und der Unterschied ist halt nur ein Abzweig. Aber die beziehen sich alle auf Buddha.
Yeah, ja, das ist
alles. Wenn du es dir vorstellst, wie so eine Pflanze, dann hast du hier so ein Theravada und dann hat sich da noch der Mahayana-Zweig entwickelt und dann aus dem Mahayana-Zweig ist dann nochmal der Vajrayana-Zweig.
Genau, die drei. Und was wir ja auch gerade haben hier mit dem Tibetischen, ist ja, das ist auch der Dalai Lama, das ist ja auch was Besonderes so, dass er ja im Tibet zum Beispiel als heilig gilt. Der wird ja auch nicht auserkoren, sondern der wird ja wirklich, so wie ich das verstanden habe, wird er nach dem Tod von einem, wenn der quasi vorher noch so eine Vision hatte, dass er dann sagt, wo man diesen Jungen findet. Und das ist dann so quasi wie der Dalai Lama auch.
Das
so
ist das Tulku-System. Aber erfunden haben es die Karmakajis.
Und die kommen woher?
Das ist hier die Linie. Da siehst du das Foto, siehst du da?
Ja.
Da siehst du den Dalai Lama, das ist der 14. Und neben ihm ist der 16. Karmapa.
Ah.
Also die Karmakajis, das war der erste Karmapakshi, glaube ich, war das der erste, der nachträglich, als er dann wiederum hat er gesagt, ja, ich war der und der, also ganz klar, ja, hat gesagt, ich bin der und der gewesen und man hatte sofort gemerkt, ja, das ist schon irgendwie ein außergewöhnliches Kind.
Ja.
Hat ja schon Anzeichen gehabt und die waren die ersten, die sich bewusst, die gesagt haben, die so, ich kann nicht einfach, wie soll ich sagen, Nirvana ist es nicht, ist ja das Paranirvana. Die Physiker würden wahrscheinlich sagen, die Quanten, Gluonen, Plasma, so irgendwie. Also jedenfalls nicht hier, wo man ihn sehen kann. Und der war der Erste, der gesagt hat, nee, ich kann die Wesen nicht allein lassen. Ich werde so lange mich irgendwie in körperlicher Form wieder erscheinen, bis alle gerettet sind. Das ist der Weg, das ist der Mahayana-Weg, der Weg der Bodhisattvas. Und das unterscheidet sich halt dann von den Methoden. Das Vajrayana hat halt noch andere Methoden entwickelt, die sehr kraftvoll sind, weil die halt auch nochmal mit dem Körper auch Körperübungen und Mantren sprechen und Meditationsformen, die mit Visualisation auch arbeiten. Aber führt auch am Ende halt, alle Wege führen halt zur Vervollkommnung oder Verwirklichung unserer Buddha-Natur und dann sind wir alle Buddhas. Ja.
Das ist eine gute Überleitung.
Ja.
Nee, erzähl bitte.
Nee,
das ist voll interessant.
Das ist halt, das wird vor allen Dingen auch im Mahayana gelehrt, dass die Buddha-Natur, die inhärent in uns allen vorhanden ist. Also, sonst wär, also wenn das nicht so wäre, könnten wir auch nicht Buddhas werden.
Definitiv.
Das ist die.
Definitiv. Das ist ja auch.
Das, ich meine, wirklich. Wir gehen auch davon halt grundlegend. Ich glaube, in der westlichen Philosophie gibt es ja auch so zwei Ansätze. Grundlegend, der Mensch ist böse oder der Mensch ist gut. Also, wir gehen davon aus, der grundlegend gut sind wir alle. Das ist halt nur verschüttet. Auch durch Karma, also was Menschen erleben, als vielleicht schon sehr, sehr früh als Kinder, vielleicht auch schon im Vorleben. Aber wir sind grundlegend gut. Und es gibt auch Studien, habe ich hier auch gesehen, auch in Arte-Dokus, wo sie halt auch Kinder beobachtet haben, die noch sehr klein sind, also 2-3 Jahre, die ganz eindeutig Aktivität zeigen von Mitgefühl, die sehen halt, irgendjemand ist was runtergefallen und die wirklich von ihrem Spiel loslassen und sofort helfen. Also zeigt es doch schon, dass wir wirklich mit Mitgefühl geboren werden, auch wenn wir das vielleicht nicht als kleine Kinder, bevor wir nicht richtig sprechen können, nicht äußern können, aber das scheint in uns zu sein. Ja.
Aber das Problem ist, es gab ja auch Studien oder was
ist
ja.
Aber da ist das Karma vom wenn du vom Vorleben.
Wenn es so quasi weiter.
Wenn der halt in dem Vorleben wirklich sehr viel, dass er dann die Tendenz immer noch da ist. Ne?
Aber dann kannst du ja sagen, dass das der Mensch an sich der nicht immer gut sein kann. Weil er könnte ja auch das Vorkarmische schon besitzen, weil es gab ja Leute, die obviously eigentlich gut aufgewachsen sind. So, es wurde nichts festgestellt und die hatten dann die Macht über andere Menschen, die in so einem Gefängnis waren, zum Beispiel. Und du musst dir vorstellen, diesen, wenn du die Macht bekommst.
Du meinst diese Studie, wo sie dann Wärter und
genau,
das war. Aber da weiß man mittlerweile, dass das auch manipuliert wurde. Also, dass eine Person, die auch für die Studie verantwortlich hatte, auch die Werte halt auch ein bisschen gepusht hat. So, macht mal, die Studie ist aber nochmal, also das weiß ich auch, die ist ja nochmal gemacht worden und dem war nicht so. Also,
das ist ganz oft aber auch in der Wissenschaft, dass man wahrscheinlich.
Man wollte so halt bestimmte Ergebnisse haben. Ja. Ich weiß auch, dass in Skandinavien gibt es ja auch Gefängnisse, wo die Wärter gar keine und Wärterinnen gar keine Waffen haben, gar nichts.
Sure.
Während die Insassen mit Messer und Gabel auch essen, also die sind im Grunde bewaffnet. Aber wohl ein sehr entspanntes Verhältnis ist, weil die als Menschen wahrgenommen werden da und nicht als Tiere, die man jetzt wegsperrt und die man bestrafen muss und die man erniedrigen muss. Und die Rückfallrate, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, unter 10%, sogar noch viel weniger. Also, das ist halt, du weißt, du hast was Falsches gemacht, aber das schweift ja auch wieder ab.
Ja,
weil
komm.
Darüber können
wir auch nochmal andere reden.
Ich bin auch davon überzeugt, dass wir grundlegend sind wir gut. Und jeder von uns will Glück erfahren. Ne?
Okay, so. Okay. Da gehe ich auch mit und ich hoffe es natürlich auch. Und jetzt kommen wir natürlich auch mal zu einer anderen Frage. Und zwar, mit was für Praktiken oder buddhistischen Praktiken kannst du dich denn am besten identifizieren? Welche haben dir vielleicht auch auf deinem Weg geholfen?
Also die ganz klar Meditation. Mhm. So. Ich habe das ja schon auch damals mit der Partnerin auch schon praktiziert, aber ich habe halt das dann auch gelassen, weil ich ja auch nicht das Gefühl geben wollte, dass sie sich jetzt irgendwie allein fühlt oder betrogen, weil ich dann halt nicht sie hatte halt dann nicht meine volle Aufmerksamkeit, während ich dann meditiert habe. Ne? Das war wirklich so das Ding bei ihr. Deswegen, das habe ich dann auch gelassen und habe dann in der Zwischenzeit immer nur halt Literatur studiert. Ja? Also von Kodo Sawaki, also von Shinroi Suzuki bin ich halt so Anfang der 80er gab es halt noch nicht so viel über den tibetischen Buddhismus. Also es gab sehr viel über Zen und es gab halt in der Knobelsdorfstraße einen japanischen Buchladen, also der japanische Literatur hat und auch ganz viel halt über Zen und so hatte. Denn der ist leider nicht mehr da. War ein ganz, ganz süßer Japaner. Der war toll. Ich war dann halt so oft da, dass er mich auch schon auf der Straße und wie auch es gab beim Rathaus Schöneberg eine Kalligrafieausstellung, da hat er mich auch wiedererkannt und ich so, hallo. Also so oft war ich bei dem. Und man konnte sich da auch hinsetzen. Und da habe ich halt sehr viel Zen Tyson DiGiumaro, ein Meister in Frankreich, ein Zen-Meister der Soto-Schule, dann von Tyson DiGiumaro dann zu Kodo Sawaki, das war der Lehrer von Tyson DiGiumaro. Mhm. Ja, also da habe ich viel gelesen und halt Dogen, die Schriften, dann gibt es Shobogenzo und es gibt da auch etliche Schriften. Aber mir war der noch gar nicht so verstehen, weil es gab kaum Kommentare dazu, weil die Sprache ist, wenn du da nicht in diesem, zu der Zeit in diesem Kulturbereich irgendwie gelebt hast, ist natürlich, es gibt das Dasein von Tyson DiGiumaro, da hat mich die erste Seite schon, da habe ich geweint. Ich habe die gelesen, dachte, wow. Es gibt bestimmte Passagen, die haben mich erreicht, und dachte ich, ja, ich wusste, das ist schon richtig, bleib dran, auch wenn die Schriften mir noch nicht so zugänglich waren. Ich kann jetzt sagen, nachdem ich dann in tibetischen Buddhismus und da mit Erklärungen und Kommentaren, und wenn ich die jetzt lese, ja, im Sazen, verstehe ich die. Hm. Ja, weil das ist schon...
Man muss ein bisschen...
Im Sazen ist, die sind sehr, also so wie ich das wahrnehme, für mich, die sind immer so auf der absoluten Realität in ihren Schriften. Aber es gibt halt auch eine relative, ne? Und da holst du die Leute ab und dann bringst du sie zu der absoluten Sichtweise, ja? Die auch sehr radikal ist und schwer anzunehmen für uns Menschen. Die ist, die zieht ja dann richtig den Boden weg.
Ja.
Und wenn du dann nicht irgendwie gerade einen Herzinfarkt gehabt hast und Nervenzusammenbruch, sondern gesagt hast, ja, das ist wahr, so, entspann dich, dann bist du schon wirklich, bist du weit gekommen. Mhm. Aber Buddha hat das Herzsutra, und da wird es auch überliefert, dass einige, die das dann verstanden haben, also wo die wirklich das nicht nur intellektuell, sondern wirklich mit dem ganzen Körper angenommen haben, die sind wohl in Ohnmacht gefallen. Das hat die so, das ist, ja. Wenn man dann wirklich die Wahrheit sieht und die Realität und ohne dieses ganze Wunschdenken von alles ist scheiße oder alles ist gut und das, wir leben in der Illusion, so sagen uns das die Lehrer.
Klar, also dass du auch meinst, du bist dann in der kompletten Neutralität gegenüber allen Gefühlen, die vielleicht uns jetzt in einem normalen Leben auseinanderbringen würden, weil wir halt so geleitet sind davon, dass wir uns gut fühlen, wenn was Gutes passiert, und schlecht fühlen, wenn was Beschissenes passiert.
Ja, genau. Selbst wenn, aber wir neigen ja eher dazu, das Gute zu bevorzugen, aber auch davon raten sie uns ab. Auch das sollten wir, also das Streben nach guten Zuständen und angenehmen, ja, Zuständen, weil das wird nicht ewig halten. Es wird vorbeigehen in dem Moment, wo der Körper halt zerfällt und wir sterben. Diesem Schmerz und diesen Wahrnehmungen können wir nicht entkommen. Und die sind halt, können sehr, sehr angsterfüllt sein. Ne? Und vor allem, wenn man merkt, so jetzt, und was kommt dann? Wir wissen, also keiner hat wirklich Wissen, wie ist es. Aber das war auch das Erste, dann, als ich hier war und mit der Meditation dann 2 Jahre angeguckt, dann habe ich Zuflucht genommen zu Rinpoche.
Ja.
Ja, auch im Mai, 29. Mai 2017. Und man kann dann so in Anführungsstrichen sagen, dann wirst du halt Buddhist, ja, wenn du Zuflucht nimmst. Ja, dann kriegst du halt ein Bändchen, du nimmst dir eine Zufluchtsformel, rezitierst du, dir wird ein bisschen Haar am Kopf weggeschnitten vom Lehrer, und dann kriegst du so einen neuen Namen, quasi als Neubeginn auf dem Pfad. Ja, das alles ist auch Methode, es soll sich inspirieren. Du kriegst Namen, deswegen sagen sie auch, nicht die Namen untereinander teilen, nicht den anderen sagen.
Oh.
Ja, weil auch da, die sind sehr weise, das sind sehr, sehr gute Psychologen. Ich kann dir auch sagen, warum.
Ja.
Weil es könnte ja sein, dass dem anderen dein Name besser gefällt als den er bekommen hat. Und dann erzeugst du wieder kurzzeitig Leiden. Ja, also lass es. Ja.
Da fährt man raus wieder, ja.
Ja, genau. Dann, oh, der ist aber schöner. Meiner, ich finde, und dann hast du wieder Verwirrung und Leiden. Das muss nicht sein, deswegen lieber darüber schweigen. Dann vielleicht dann irgendwann mal, wenn man dann schon länger praktiziert hat und auch auf Praktizierende trifft, wo man weiß, okay, man kann dann die Namen austauschen und keiner hat dann irgendwie fühlt sich irgendwie getriggert und
ja.
Aber es soll dich, es ist auch nur eine Methode, es soll dich inspirieren, wenn du mit den Namen dich verbunden hast, dann ja, der kann dich halt auch tragen. Es ist alles Methode für um das Leiden zu verringern, das Geistige.
Und diese Methoden oder Praktiken haben dir dann halt quasi auch auf deinem spirituellen Weg dir viel mitgegeben?
Ja, und es ist halt auch, es wird auch dargelegt, dass es halt auch Rückschläge geben wird. Und die sind dann, je mehr du dich reinigst, umso härter wird es. Umso brutaler wird es auch. Und dann aber wenn man gut praktiziert, hat man eine gute Grundlage. Man fällt zwar wieder zurück, aber das geht dann wieder schneller. Und mit meinen eigenen psychischen Dynamiken sehe ich die ich erkenne die und die schwächen sich über die Jahre ab. Ja?
Was ich ja meinte so ein bisschen, genau. Was dann halt auch, glaube ich, wirklich nur instand gehalten werden kann durch Praxis, durch Lesen. Durch das, also du machst es ja die ganze Zeit, also von daher, da waschen wir gar keinen Kopf bei dir.
Naja, also diesen Herbst war es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich hatte ja auch noch die Neuropraxis angefangen und dann auch den Hundebiss, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen und ich merkte dann auf einmal, ich konnte meine Praxis nicht aufrechterhalten und wie ich dann so ein bisschen wieder zurückgefallen bin und dann doch mehr Negativität erlebt habe und auch nicht wirklich in der besten Form war. Ne?
Mhm. Wie hast du dich da wieder so ein bisschen rausgeholt?
Also ich konnte, was ich immer kann, ist sitzen. Wirklich die Wand angucken, ist so, das bereitet mir die wenigsten Probleme. Aber halt dann nicht so lange. Mhm. Dann komme ich vielleicht maximal so auf 25 Minuten, eine halbe Stunde und dann ist auch gut. Aber das hilft mir dann quasi als Start in den Tag, ja, damit ich überhaupt rausgehe dann.
Du hast erzählt, du wurdest von einem Hund gebissen, was da passiert?
Ja, das ist auch gerade hier vom Zentrum gekommen, der hat mir auch hier, das ist der Rest.
Oh, fuck, aber wann ist denn das passiert?
Im August. Letztes Jahr.
Ach so.
16., 18. August und die so in den Dreh.
Das hier passiert?
Ja, vor der Tür. Der Person vertraut, dass sie auch weiß, ich wusste, der hatte irgendwie einen Maulkorb, aber dann ließ sie ihn aus dem Kofferraum raus und ich so, ja, alles klar, ja, kein Maulkorb, okay, mach mir keine Gedanken und dann auf einmal.
Ja. Aber hier bist du, denn so.
Nee, ich bin auf. Ja, aber ich habe dann schon gemerkt, auch was auch in den Schriften wieder steht. Also ich kann vieles bestätigen. Also ich kann einige Sachen bestätigen, die ich selbst erlebt habe und die ich auch in den Schriften wiederfinde. Ja. Manchmal später, manchmal auch schon vorher gelesen habe und dann die auch eintreten und dann sage, ja, bis jetzt sind viele Sachen, kann ich sagen, ja, die stimmen. Ja? Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass vielleicht der Rest auch stimmt. Mhm. Ja? Deswegen habe ich da auch Vertrauen in das Buddha-Dharma und in die Methoden, in die Schriften, auch in die Sangha. Und wie am Ende, es ist so, ich empfinde den Buddha-Dharma als Ermächtigung und du bist für dich selbst verantwortlich, auf jeden Fall. Also genau, sowieso für dein eigenes Wohl, was dich aber halt nicht irgendwie zum Egoisten machen sollte. Und man muss dann halt immer gucken, dass man das Gleichgewicht hält, dass man sich nur ganz zurückzieht und so. Das ist, gerade in dieser Tradition ist es wichtig, Mitgefühl und für die anderen sich nicht von den Wesen abzuwenden, egal wie schwierig die sind. Aber man muss sehen immer, wo ist man selber? Wie viel Potenzial, wie viel Energie hat man? Und manchmal ist es halt besser, sich auch zurückzuziehen und sagen, entschuldige bitte, und sich rauszunehmen aus der Situation. Ne? Aber manche können es, die sind halt auch weiterentwickelt. Ja, ich muss halt sehen, ich krieche noch immer auf den Boden. Und aber ich weiß, einfach weitermachen. Und als ich hierher gekommen bin und Praktizier, haben ja Menschen, die mich schon länger kennen, haben wohl auch eine Veränderung festgestellt und waren dann sehr interessiert, was ich mache, weil sie war erstaunt waren, so, hä? Der ist aber jetzt ganz, ganz anders. Der hat irgendwie, das möchte ich jetzt mal wissen. Da passiert ja was. Da ist ja irgendwas, was wirklich funktioniert. Und die sind auch hergekommen. Leider sind sie nicht dabei geblieben. Okay. Aber sie konnten was mitnehmen.
Hauptsache, sie haben was mitgenommen. Ja, genau, es geht ja darum, was sie wollen.
Das ist halt wichtig, ne?
Genau. Und wo sie auch hinwollen. Ja, das ist ja super. Kannst du auch vielleicht irgendeine Lektüre empfehlen für Leute, die vielleicht auch mal reinschnuppern wollen, die vielleicht noch gar keine Ahnung haben von der ganzen Materie? Hast du da eine gute? Du hast ja immer, wenn ich zu dir komme, erzählst du mir 1000 Lektüren. Deswegen, du hast bestimmt Ahnung.
Oh, ist schwierig. Was meinst du jetzt konkret über die buddhistische Entwicklung, die Schulen und Pfade oder allgemein über den Buddhismus? Ich kann 3 Webseiten empfehlen.
Dann hau die mal raus.
Da haben wir einmal eine Webseite, die fangen wir an bei den Theravadis.
Mhm.
Da kann man sich Bücher bestellen, kostenlos. Also auch die Verschickung ist kostenlos. Man kriegt die von denen. Steht auch auf der Webseite. Ne? Buchung und Versand sind kostenfrei. Es gibt die in verschiedenen digitalen Formaten, kriegst du die. Mhm. Und die anderen sind dann mit einem Bestellbutton, dann kriegt man die in gedruckter Form. Und das ist einmal dharma-dana.de.
Mhm. Ich packe die auch nochmal unten dann natürlich.
Ich kann dir die Links ja auch nochmal schicken.
Gerne. Ja, schick mir die mal, super. Dann packe ich die unten genau. In die Links rein. Und dann
aus dem Mahayana.
Ja.
Das ist auch meine erste Berührung, deswegen sotozen.com.
Mhm.
Essen auch als Praxis, als Methode sieht. Mhm. Und da gibt es halt Rezepte auf der Seite aus der Klosterküche.
Okay.
Das hat auch was mit meinem Namen zu tun. Ich habe ja hier auch gekocht über den ganzen Sommer 2015.
Mhm.
Und irgendeiner hat mir dann halt den Namen verpasst. Tenso. Weil die wussten, ich kam aus dem Zen, ich war halt immer komplett schwarz angezogen.
Deswegen.
Ja, und das ist halt so im Zen, auch rundes Kissen, schwarzes rundes Kissen. Genau. Und bunt bin ich erst hier wieder geworden. Denn du hast verschiedene Farben, die Farben sind mit Elementen und Buddha-Familien verbunden. Also sehr, sehr komplex. Also, deswegen empfehle ich die Seite, weil da sehr wunderbare Rezepte, die sie auch immer erweitern.
Oh, sehr gerne.
Kann ich dir unten
jetzt. Es ist so ein bisschen so Sherpa-mäßig so angehaucht, so dieses sehr gesunde, sehr, sehr gut eigentlich auch so für den Körper, wenn er zum Beispiel auf Höhe kommt oder so tibetische Küche ist ja sehr daran angelehnt.
Also das ist eher, kann man sagen, eher japanische Küche.
Ah, sehr geil.
Und sehr gesund. Die Rezepte sind sehr, sehr einfach und...
Ja, perfekt, dann haue ich das alles rein in die Beschreibung. Super, dann machen wir das.
Und die haben halt auch wirklich, das kann man auch sehen, da gibt es auch eine Doku, da kannst du nämlich sehen, dass Essen, also das Ritual Essen für die eine Methode ist, weil die unterschiedliche Schüsseln haben, wie sie die auspacken, wie sie die anordnen, wie gegessen wird, wie dann auch abgewaschen wird und wie das alles wieder zusammengelegt wird. Das erfordert halt eine Konzentration, du musst halt die Abfolgen auch kennen. Das ist vergleichbar mit den Altaren im tibetischen Buddhismus, mit den Schalen.
Ja.
Also nur eine vergleichbare Methode.
Ja. Oh, das ist sehr interessant, da werde ich auch nochmal reinschauen.
Warte, noch die letzte Seite. Genau, das ist studybuddhism.com.
Okay.
Und die ist sehr umfangreich in sehr vielen Sprachen und da erfährt man dann über die letzte Entwicklung des Buddhismus, der Vajrayana oder tibetischer Buddhismus oder Mantrayana.
Du hast also so ein bisschen von jeder Richtung
natürlich.
Ein bisschen was. Sehr gut.
Im Vajrayana ist der Theravada und Mahayana Bestandteil.
Das ich glaube, der alles älteste mit, auch, ne?
Der Theravada, die Theravada-Schule ist Bestandteil. Das ist die Grundlage.
Ja.
Die Lehrer sagen dir, wenn du nicht den Pali-Kanon, nicht irgendwie Schriften von aus dem Pali-Kanon gelesen hast, das ist die Grundlage. Darauf baut der Mahayana auf und wir mit unseren Methoden auch. Aber wir sind alle miteinander verbunden. Wenn du das eine weglässt oder sagst, nee, Theravadis und Mahayana, nee, wir sind hier, nee, dann hast du eine falsche Sichtweise auch.
Danke,
die gehören
danke
alle zusammen. Es ist im Grunde genommen, ja, es ist halt eine Pflanze und dann siehst du die Entwicklung, wie eine Pflanze sich dann halt abzweigt, aber trotzdem ist sie
mit dem Stamm verbunden. Der Stamm ist eigentlich
ja, so wenn, dabei, du, ja. wenn du den Abzweig abbrichst
ja.
und sagst, ja, hier, der ist aber nicht mehr lebensfähig, du musst ihn dann ja. wieder anwurzeln lassen, ne? Aber
okay.
die gehören zusammen, die sind miteinander verbunden und du kannst sagen, dass okay. der Keim ist Buddha und aus diesen aus diesen Belehrungen sind halt diese ganzen Schulen Entwicklungen. Ja.
Okay.
Und da haben so viele Menschen beigetragen. Und dass wir das bis heute doch hören können, ist ja auch nicht einfach so gegeben. Das Weg von Tibet, wo es ja in Indien ist, ist ja irgendwann mal ja verdrängt worden. Da hat dann irgendwann fand es ja auch ein Ende, dass es dann zu uns gefunden hat. Da gab es ja auch eine berühmte Prophezeiung, wenn die eisernen Vögel zu sehen sind, dann müssen wir uns in Richtung Westen machen. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Dharma in den Westen übertragen werden soll.
Was ja jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren endlich geschehen
ist. Naja, genau. Wann haben die Flugzeuge gesehen? Das muss ja auch so zu dem Zeitpunkt. Seit wann gibt es metallene Flugzeuge?
60er, 70er.
Also ja, so Linienmaschinen, jetzt nicht im Krieg. Die gab es ja schon vorher. Im Krieg haben die ja schon. Okay. Aber so die ersten größeren Linienmaschinen,
ja,
haut schon hin, da werden die wahrscheinlich gesehen haben. Oh, eiserner Vogel. Jetzt
ja?
Ja,
das ist ein schönes auch nochmal Stichwort gewesen. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir.
Wir machen nochmal, das ist so viel Input, merke ich gerade, dass wir noch unbedingt nochmal eine zweite Folge machen müssen.
Es ist einfach auch noch, es ist sehr viel.
Es ist wirklich, wir haben ganz kurz ein bisschen was oben an der Oberfläche gekratzt.
Ganz genau. Und es geht mir immer noch so, muss ich sagen.
Ja, aber es ist super interessant. Also du hast ja jetzt auch erstmal für die Hörer ein bisschen so Input gegeben. Und dann würde ich sagen, verdaut das erstmal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass du da warst, Tenzo.
Danke dir und dann noch einen wunderbaren Abend. Und mögest du Glück erfahren und die Ursachen für Glück besitzen, sagen wir. Mögest du frei sein vom Leid und den Ursachen von Leid.
Das wünsche ich jedem.
Und dann mögest du in der großen Glückseligkeit verweilen, die frei ist von Leid. Und mögest du frei sein von Ablehnung und Anhaftung.
Sehr schön.
Also einfach schon, dass du dich quasi darauf einstimmst, in den Tat zu gehen. Und klar. Ich kann nur sagen, es hört sich absurd an, aber es hilft. Ja, und das sind halt positive Texte. Und wenn du dich damit natürlich beschäftigst, das ist dein Karma, wird auch dein Geist positiver. Und
es glaubt das
so. Ich bin anders als gezogen worden. Ja, ich habe eher so, du musst zum Mann werden. Und dann das abzulegen und zu sehen, dass Mitgefühl stärker ist, als irgendwie so toxisch zu sein und irgendein schräges Bild von was auch immer das sein soll. Ja. Das konnte ich auch erfahren und deswegen bleibe ich dabei.